Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben Ende Januar, glaube ich. Das Jahr habe ich in etwa im Kopf. Es ist immer noch Corona. Ich bin in meinem Arbeitszimmer, wo ich immer bin. Und mein Gegenüber ist diesmal eine Sängerin, die Sie kennen müssten. Wenn Sie nicht die letzten Jahre unter einem Stein verbracht haben, kommen Sie an ihr nicht vorbei. Eine Opernsängerin, die in der ganzen Welt gefeiert ist und beliebt und bewundert und berühmt, nämlich Diana Damrau. Schönen guten Tag, Frau Damrau. Sie sind in Zürich jetzt.
Ja, jawohl. Schönen guten Tag, Herr Mischke.
Hallo. Ich fange mal ganz einfach ein, weil das ist immer ein schöner Einstieg. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Ihnen der Satz über den Weg läuft? Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
Oh, dann kommt ein ganzer Tsunami an Erinnerungen. Weil das war meine erste Rolle in Würzburg am Stadttheater im Festengagement. Die My Fair Lady, die Eliza Doolittle mit unserem... Higgins, Ingo Klünder, ein super, also Musical. Für mich was ganz, ganz Neues und das war eine Riesenherausforderung, aber auch ein Wahnsinnsspaß.
Es gibt ja nicht wenige, die sagen, um Himmels Willen, das ist die kleine schmutzige Schwester der Oper, das lassen wir jetzt mal. Und das ist auch gar nicht schön und auch gar nicht wichtig und auch gar nicht ordentlich richtig hochklassig.
nein, weit gefehlt. Weit gefehlt. Gerade an der Eliza habe ich so viel gelernt. Ich hätte nie die Königin der Nacht so machen können, hätte ich nicht vorher gelernt zu schreien wie Eliza Doolittle. Dann kann man nämlich den ganzen Dialog mit Pamina ungestrichen von sich geben und zwar mit dem richtigen Ausdruck und danach noch der Hölle Rache draufsetzen. Und das war, ja, also man meint, es sind Welten, aber sie sind sich doch so nah.
Es ist ja erstaunlich, weil auch so jemand wie Andreas Schager hat ja auch mit Operette angefangen und ist dann rübergewechselt nach Bayreuth ins Wagnerfach, mehr oder weniger ansatzlos. Also besseres Training gibt es dann wohl kaum als diese Art von Musik.
Auf jeden Fall. Ich meine, Operette darf man genauso nicht. Also My Fair Lady ist ja ein klassisches Musical. Das muss ja mit klassischer Stimmtraining gesungen werden, obwohl man auch ein paar Musical-Töne drin hat. Also man muss am Anfang als Straßenmädchen, als Blumenverkäuferin, muss man da ganz schön auch belten. Es liegt auch tiefer vom Gesang her. Bei der Operette ist es eigentlich noch schlimmer. Man braucht die ersten Sänger des Hauses. Man legt unglaublichen Wert auf das Textverständnis. Und vor allem, man muss dazwischen Dialog sprechen können und gleichzeitig dann umstellen können zum Singen. Und wie gesagt, das Singen ist nicht leicht. Dazu darf man aber dann auch noch tanzen.
Man darf also, es relativ wahrscheinlich manchmal.
Ja, schon, aber ich meine, das ist zum Beispiel eine Sache, und alles läuft ja immer mehr auf Gesamtkunstwerk, und der Künstler muss auch alles können. Gucken Sie mal nach Hollywood. Mhm. Ja, die spielen meistens. Aber wenn man dann sieht, was zum Beispiel Meryl Streep auch noch leisten kann im Bereich Musical oder in ihrem ABBA-Film, da staunt man dann Bauklötze. Mhm. Und ich denke, es schadet nie. Es schadet nie zu wissen, mit seinem Körper umzugehen und auf der Bühne sich vielleicht in eine Choreografie einzufügen, um ja, die anderen zu spüren und sich selber zu spüren und gleichzeitig zu wissen, wie schaut das von draußen aus. Also das ist eine Sache, die, na, jetzt werde ich schon kritisch, aber trotzdem, ich meine, das ist eine Sache, auf die wir abzielen müssen in unserer Ausbildung, in allem.
Weil wir jetzt schon bei dem Job sind. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben mal gesagt, ich bin keine Diva, ich bin eine Sängerin, die in ihre Rollen steigt. Das behaupten dann ja manche in ihrer Branche und wollen dann am Ende doch 3 Extrawürste täglich.
Naja, gut. Ich meine, wie gesagt, Diva oder Diva, da müssen wir dann vielleicht jetzt erstmal definieren. Klar, ein Künstler, der viel zu sagen hat, der eine ehrliche Arbeit leistet und etwas transportiert, dem Publikum weitergibt, die Musik vorn anstellt und nicht sich als Ego. Man muss natürlich alles durch sich durchlassen, man muss das durcharbeiten, aber wenn man, ja, das ist dann, das geht Richtung Diva, Richtung göttlich, Richtung etwas zu dienen. Aber dann zu verlangen, dass die anderen einem dienen, weil man ja so viel gibt, also ich meine, das ist doch ein großer Widerspruch.
Wobei, es gibt ja eine gewisse Divengefahr, auch gerade bei den Rollen, die Sie so singen. Sie singen ja jetzt nicht mehr die dritte Kammerzofe von links, sondern Sie haben die großen Hauptrollen. Also dann ein bisschen abzuheben ist schon, wie soll ich sagen, einfacher, als wenn man hinten links steht und einmal kurz dran ist.
Ja, das ist vielleicht einfacher. Die Gefahr ist größer. Ja, wenn man das vielleicht als dritte von hinten links macht, die ist dann vielleicht bald nicht mehr die dritte von hinten links. Wenn man sich etabliert hat, dann geht sowas einfacher. Nein, ich meine, es ist auch eigentlich alles immer eine kontinuierliche Entwicklung. Und ich habe mich auch als Adele, als drittes Hupferl von links, wunderbar gefühlt. Nur klar, selbst wenn man, ja, wenn ich mich selbst immer noch als Adele fühle oder ich bin ja gereift, ich hab ein paar Jahre gelebt jetzt und Erfahrung gesammelt und plötzlich kommen dann auch eben Rollen auf einen zu, in die man hineingewachsen ist, als Mensch, als Frau, die man anders versteht, die man auch mit seiner Stimme und seinem Körper dann umsetzen kann. Und ja, also aus der Adele wird eine Rosalinde, aus der Sophie wird eine Marschallin. Das ist was ganz Natürliches.
Ich habe jetzt schon das Gefühl, Sie haben meinen Spickzettel gesehen, weil echt? War mein nächstes Thema, nämlich die Rolle, die Sie jetzt gerade nicht singen können. In ein paar Tagen wäre das, glaube ich, gewesen in Paris, die Gräfin im Capriccio von Richard Strauss. Das ist ja eine Rolle, die auch nicht ständig vom Baum fällt. Und man muss ja auf Rollen warten und hineinwachsen und hoffen, dass sich das dann alles fügt mit der eigenen Situation und mit dem Angebot. Nun hat das doch nicht geklappt. Was macht das mit jemandem? Also Ihr Leben endet jetzt nicht, wenn Sie diese Rolle nicht singen, aber nichtsdestotrotz, das ist was, worauf man sich vorbereitet, freut, wo man denkt, um Himmels Willen kriege ich das hin, es ist ein Rollendebüt und dann macht es Muff und das Ding ist weg.
Ja, aber denken Sie auch jetzt, ich denke, Corona zwingt uns dazu, mehr im Jetzt zu leben, die Zeit. Und ich muss sagen, wir hatten nur eine Woche Probe in Paris. Es war, es war einfach wunderschön. Eine ganz tolle Besetzung. Ich hatte wunderbare Kollegen, manche von denen kannte ich schon vorher. Und wir haben natürlich, wie es in der Theaterwelt halt so ist, man knüpft immer gleich da an, wo man sich zum letzten Mal gesehen hat. Und dann so ein Stück machen zu dürfen, Capriccio von Richard Strauss, wo es eigentlich um die Essenz geht, der Kunst, was macht die Kunst mit uns? Was spricht uns am meisten an? Man geht wirklich so tief hinein was Strauss und Zweig da gemacht haben. Dann auch noch die wunderbare Produktion von Robert Carson, die wirklich ein Kunstwerk für sich ist, aber nicht im Stück irgendwas aufbrummt, sondern eigentlich noch den ganzen Kosmos öffnet, weil die Oper wurde ja von Richard Strauss, seine letzte Oper übrigens, für Frankreich geschrieben, für das Palais Garnier in Paris. Und da hat er wirklich mit der Inszenierung wirklich nochmal einen Kosmos eröffnet, was dieses Stück bietet, allein. Da ist alles drin. Eine sehr kultivierte Capriccio-Gräfin, um die sich alles dreht, die dann quasi zur Muse wird und die beiden Verliebten, den Komponisten und den Poeten und den Theaterdirektoren, alle dazu anstiftet, eine Oper zu machen aus den Diskussionen, die sich an diesem Tag ergeben haben. Und diese Diskussionen waren erstens mal große kleine Liebesszenen, Eröffnungen, aber alles verbunden mit der Musik und mit der Sprache.
Und das Gemeine ist dann ja, wenn man Also es ist ja schon nicht mehr gemein, sondern schon tragisch, wenn so eine Produktion platzt, bevor man auf der Probebühne war und bevor man wirklich miteinander gearbeitet hat, ist es ja noch mal was anderes, als wenn man nach einer Woche rausgerissen wird und es dann heißt, so, Feierabend.
Ja, wir haben uns gefühlt wie, wir sind gerade, haben das ganze Stück durchgestellt gehabt und waren alle hoch inspiriert und wirklich wie ein ICE mit 280 Sachen jetzt endlich Fahrt aufgenommen und jetzt hätten wir richtig uns reinbeißen können in den Stoff und ineinander und in das Schauspiel. Da ist da ist wirklich alles drin. Und naja, und dann fährt man gegen die Wand. Es war wirklich, es war wie eine Beerdigung. Es kamen alle, wirklich alle von den Kollegen, die dabei waren, auch die Bühnentechniker, die Assistenten, die Garderobieren, die uns die Probenkostüme und die Requisiteure, also einfach alle, die Tänzer, da ist ja auch eine Balletttänzerin mit dabei. Alle waren da und es konnte irgendwie keiner fassen.
Und keiner wollte der Letzte sein, der von der Probebühne geht.
Genau. Aber keiner hat sich getraut oder konnte irgendwie etwas sagen. Ich habe auch gedacht, soll ich jetzt was sagen als Capriccio-Gräfin? Weil ich meine, das wurde ja für mich auch mitgemacht, diese große Wiederaufnahme der Produktion. Und die Kostüme wurden neu überarbeitet. Und es war so viel Liebe und ins Detail da hineingeflossen. Aber ich konnte nicht mich, ich war wie mir war es wie zugeschnürt. Ich war wie, es war ein Schock und wir waren alle traurig, aber klar, die Oper musste sich auch entscheiden, was sie machen kann. Ein Streaming war in dem Fall nicht möglich, weil es gibt ja schon eine DVD davon. Und da muss man natürlich verstehen, wenn vier andere Produktionen oder jetzt im Februar noch zwei oder drei Produktionen dazukommen, wenn man sich ein Streaming im Monat leisten kann, welche Oper nimmt man? Ne? Da hat mein Mann Glück gehabt, juhu, die haben Zauberflöte gemacht. Auch eine Robert Carson-Produktion. Ja gut, also wie gesagt, das Leben geht weiter, aber wir haben in einer Woche so gelebt und so tief gelebt und gefühlt und gedacht und konnten zusammen sein, natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen und Masken und hin und her und singen mit Maske, ohne einen halben Erstickungstod zu bekommen, ist natürlich schon, es war heftig. Ja, aber wir haben das alles gemacht und ja, ist auch toi 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 niemand krank geworden. Tests zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, aber gut, es ist einfach so, wie es ist und das muss man akzeptieren und jetzt müssen wir das Beste draus machen.
Bevor wir beide anfangen zu weinen, wechsle ich mal das Thema und werde mal...
Es kommt was in Zukunft. Es kommt. Die Zukunft ist da. Wir haben alles in unserer Hand und wenn es nicht so ist, wie wir es geplant haben, wir können ja eh nichts. Wir wissen ja eh nicht, was passiert am nächsten Tag. Wir können planen und hoffen. Ja, das machen wir gerade momentan alle sowieso in Version A, B, C, D, E und so weiter. Und am Schluss kommt nichts dabei raus. Aber trotzdem, wie gesagt, das, was ich dann plane und das, was ich für mich übe und das, was ich mit meiner Familie jetzt im Moment mache, ist genug und ist gut.
Ja. Gibt es denn einen nächsten Termin in Ihrem Kalender, auf den Sie jetzt hinhoffen?
Ja, heute ist übrigens der 27. Januar, sehe ich da gerade auf meinem Computer. Das ist Mozart-Geburtstag. Juhu! Juhu, ein großer Gott. Und ja, den zweiten großen Gott, Richard Strauss, also meine Götter, Mozart, Strauss, Bach, den zweiten großen Gott ist am 27. oder 29. Jetzt muss ich in meinen Kalender gucken, den habe ich ja vorsichtshalber da. Ja, 27. Februar, in genau einem Monat, in der Berliner Philharmonie mit den Philharmonikern und Christian Thielemann, Richard Strauss Lieder
Orchester. Nicht ganz schlecht, so als nächster Termin.
Ja. Im Streaming, es wären eigentlich drei Konzerte gewesen, ja. Aber wir streamen jetzt einfach einmal das Programm. So einfach wird es nicht, aber es ist ja alles nicht einfach.
Okay. Dann drücke ich mal die Daumen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen in Ihr Leben einsteigen. Also der gängige Wunderpianist, der hat ja schon mit 4 Jahren die ersten Beethoven-Sonaten gespielt. Sie waren, wenn ich das richtig gefunden habe, erst mit 15 zum ersten Mal leibhaftig in einer Opernvorstellung. Ja. Wenn das so war, welche war das dann und wie war es dann für Sie? War das von da an klar, so Oper, das ist jetzt meins?
Jetzt muss ich lachen, Entschuldigung. Weil die erste Opernvorstellung, das war die Zauberflöte in Augsburg.
Oh.
Und das Omen. War so grausam. Hätte nicht mit 12 im Fernsehen, ich musste ja 3 Jahre warten, bis ich dann in die Oper durfte, hätte ich nicht mit 12 im Fernsehen den Film von Zeffirelli, Traviata, La Traviata, mit La Teresa Stratas und auch Domingo, aber der hat mich damals nicht interessiert, da war nur Teresa Stratas, das war's. Und ich wollte eine Oper sehen und natürlich im Musikunterricht, da fand das noch statt, kleiner Seitenhieb, gab es auch Oper und wir haben zum Beispiel auch die Zauberflöte unternommen und im Unterricht durchgenommen. Und natürlich Königin der Nacht, das fanden alle faszinierend.
Aber wenn das so scheußlich war damals, die erste Opernvorführung mit der Zauberflöte, dann haben sie sich gesagt, das kann ich besser, also ich mache euch das?
Nee, das nicht. Aber ich wusste ja, wie es sein kann.
Ah.
Und ich wollte alles lernen und machen und hoffen. Und natürlich wusste ich nicht, dass ich eine Königin der Nacht bin. Es wäre natürlich toll gewesen, aber ja, Papagena war auch gut. Die war ja im ersten im ersten Engagement habe ich erst bei Papagena gesungen und dann ein halbes Jahr später die Königin der Nacht. Aber egal, ich wollte das lernen von der Pike auf. Und ich wollte den Gesang mit dem Schauspiel so verbinden, dass es einfach glaubwürdig ist. Und dass man nicht sieht, Diana ist jetzt Königin der Nacht oder Diana ist Gretel. Nein, das ist die Königin der Nacht und das ist die Gretel. Das Theater daran hat mich auch wahnsinnig fasziniert. Hm. Und natürlich das Singen, die Musik Nummer 1. Weil die muss erstmal aus dem Mund rauskommen, ohne dass mir als Zuhörer, ja, dass ich mir die Haare sträuben. Hm. Naja.
Wie sehr nervt denn eigentlich gerade in Ihrem Fach, also Koloratursopran, dieser Wahn mit dem immer schneller, immer höher, immer weiter, noch ein hohes E, noch eine Runde ganz oben? Wünschen Sie sich manchmal, dass Sie vielleicht ein bisschen tiefer wären, dann hätten Sie diesen ganzen Stress nicht?
Ach so, ich? Jetzt bin ich ja tiefer.
Naja, aber also Sie sind jetzt noch nicht im tiefen Mezzo-Bereich angekommen.
Nein. Wissen Sie, es ist eigentlich ein Spielen. Und das in manchen Rollen, in manchen Situationen, wie zum Beispiel jetzt bei der Königin der Nacht oder in Salieris Europa Riconosciuta, da hat der Komponist das geschrieben. Und es waren einfach virtuose Stücke. Und ja, erstmal muss man versuchen, im Unterricht lernt man ja zu sich, zu seiner Stimme, zu seinem Körper zu finden, fühlen zu lernen im Gesangunterricht. Weil man kann ja nicht sagen, okay, ich singe jetzt ein hohes F und dann macht man das vielleicht 5-mal und danach ist es ja bei vielen jungen Sängern dann so, dass die Stimme dann nicht mehr funktioniert, weil man nicht wusste wie und man tat sich weh. Und also man muss es von der Pike auf erlernen. Und dann eröffnet sich einem mehr und mehr, ja, eröffnet man sich selbst. Oder der Lehrer führt einen zu sich selbst, zu seinem Instrument, zu seiner Stimme. Dann klar muss man Künstler bilden, nicht nur Sänger bilden, sondern Künstler bilden. Das drumherum lernen. Okay, dass eben nicht nur reine Virtuosität, die zwar beeindruckend ist, die bringt einen auch ziemlich weit. Aber ja, warum mache ich denn das? Was sagt denn diese Koloratur da im Moment aus? Also diese schnelle, hohe Stelle und warum kommt jetzt da dieser hohe Ton? Wenn man den jetzt weglässt, ja, dann geht die Wirkung vielleicht verloren. Oder wenn ich dann einen hohen Ton einbaue, dann gebe ich noch was dazu. Und das ist ja auch natürlich nur in gewissen, ich weiß ja gar nicht, wer jetzt hier alles zuhört, aber ich möchte
die halbe Welt.
Nein, ich möchte nicht zu konkret und zu technisch werden. Aber damit das jeder versteht, es gibt ja Musikrichtungen, wie zum Beispiel der Bel Canto oder beim Mozart oder im Barock, wo der Sänger wie ein Instrumentalist eine gewisse Freiheit besitzt, um sein Instrument so zu zeigen, also seine Stimme oder sein Instrument, dass er spielt, so zu zeigen, was in dessen Möglichkeiten steht. Mhm. Und natürlich ist es wunderbar, wenn man hohe Töne hat, dass man die auch zeigt. Mhm. Aber die gehören nicht überall hin. Und die sind auch nicht nur zu dem Zweck da, dass man einfach nur imponiert und sagen, ich kann noch höher und ich kann noch höher. Nein, das ist Themaverfehlung.
Ja, naja, bei manchen wirkt es so ein bisschen wie, ich habe noch eine Kirsche, die tue ich jetzt auf die Sahne, weil ich diese Kirsche noch auf die Sahne tun kann. Aber damit hat sich's dann auch. Und das ist dann vielleicht ein bisschen wenig, wenn es nur Deko ist.
Ja.
Aber ich habe von Ihnen ein schönes Zitat gefunden auch noch. Sie haben mal gesagt, die Oper führt uns den Spiegel vor. Musik heilt und geht an die Seele. Sie bewegt uns und hilft uns, uns selbst zu helfen. Dann sind Sie jetzt nach Ihrer Karriere, die bislang so war, wie sie war, dann sind Sie jetzt kurz vor Dalai Lama?
Ich habe schon immer gesagt, Musik ist meine Religion. Musik macht was mit mir und macht eigentlich mit jedem Menschen etwas. Ich habe gestern einen Film angeguckt, Emily Dickinson. In welche Restriktionen die sich selbst auferlegt und wie, in welcher Zeit sie gelebt hat, da gab es einfach kein Radio, ein Fernseher oder ein iPod, dass man sich einschmeißt und sagt, ich will jetzt das hören, hey Siri, gib mir mal das und das Lied, oder ich kenne mich ja da nicht aus, aber ne, es war einfach, es gab Hausmusik, es gab Live-Musik, jeder hat für sich und dann in dieser Stille, die überall herrschte, kam dann die Musik und das Musik, ich denke, zum Beispiel in Capriccio sagt der Komponist, indem er ihr der Capriccio-Gräfin die Liebeserklärung macht, ich sah sie da sitzen und hat sie beobachtet, wie sie liest und mit welcher Tiefe und wie wunderschön diese Frau, diese Seele von ihr, die er da spürte, hat sie nur beobachtet. Und dann Musik strömte aus mir da und dann lässt Strauss einen Regenbogen an Klängen und Gefühlen plötzlich explodieren. Und ich denke, das macht Musik in jedem von uns. Und deswegen mache ich auch Musik. Und deswegen ist es das, was sie macht mit mir was, aber ich kann auch was mit den Menschen machen. Und ich kann das Schöne und Wunderbare, was unsere Komponisten und Librettisten, weil wir haben ja auch die Sprache als Sänger, was die geschaffen haben, das kann man dem Publikum, dem Menschen weitergeben. Jeder nimmt das raus, was er möchte für sich oder was er in dem Moment auch kann. Darum ist es auch spannend, wenn man diese Live-Musik ein paar Tage später nochmal live sieht. Das ist niemals gleich.
Mhm.
Es ist nie Konserve, das ist niemals gleich und ich bin ja auch niemals gleich. Und das finde ich das Faszinierende dran. Musik ist auch Kommunikation, vor allem Kommunikation.
Wie wirkt es dann, wenn Sie auf der Opernbühne stehen und in aller Regel sehen Sie ja nur in dieses schwarze Loch? Ist das womöglich sogar erleichternd, weil Sie sagen, da ist jetzt das Gefäß, da gebe ich jetzt was rein und es ist auch ganz okay so, dass ich keine einzelnen Menschen womöglich sehe, sondern das ist jetzt meine Aufgabe, dieses schwarze Loch mit Sinn zu füllen oder zu bedienen oder irgendeine Art von Energie von mir da reinzuwerfen.
Ja, schwarzes Loch, da verschwindet alles drin. Ja, das ist wahr, man weiß nicht, wohin es geht, wen's trifft, wie es jeden trifft. Aber Ich muss mich natürlich auch dem Werk und der Rolle dann unterordnen. Also ich kann dann nicht, also wie gesagt, ich kann nicht zur Diana werden. Aber die kann ich ja, aber das schwarze Loch zieht nicht nur an, sondern es sendet auch aus. Und das spürt man. Es ist eine Kommunikation der Gefühle. Es ist nicht Kommunikation mit den Augen. Und ja, und wenn zum Beispiel, gut, unser Publikum, wenn man jetzt die Publiken vergleicht, in Europa oder in Deutschland ist man immer noch, man traut sich nicht so sehr zu lachen. Es ist ja hohe Kunst, aber und man hat da viel zu großen Respekt und dann einmal ein Haha oder einmal ein Bravo oder das sind südlichere Völker, jetzt in Italien oder selbst in Südfrankreich, weil da kommen schon manchmal Sachen vom Publikum dann rüber. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt Barbiere in USA macht. Und ich habe Barbiere di Serviglia an der Met gemacht. Wir haben eine Passerella ums Orchester gebaut. Und wir sind bis zum Publikum hin. Und da sah ich jeden im Parkett. Und da dann die Leute, wie die explodiert sind mit Lachen und wie da, was das für ein Hin und Her von Energie und Bellen war. Das ist ganz, ganz toll. Und ich denke, man braucht wirklich nicht zu große Angst davor zu haben. Aber momentan, toi toi toi, muss ich ja sagen, mit Corona ist besser, es sind alle brav und still und gucken nur nach vorne und dann passiert auch nichts.
Aber es klingt ja so, als ob Sie da in der Met kurz vorm Stage-Diving waren, dass Sie sich da in die Menge reinwerfen ins Parkett.
Ja, das war wirklich so. Das war, Entschuldigung, es war geil. Wir haben Flamenco getanzt, wir sind vor und wir haben die Leute gesehen, wie die sich kaputt gelacht hat. Wir konnten wirklich Komödie spielen, direkt für die ersten 10 Reihen unten. Und die oben saßen, die haben auch was mitgekriegt. Aber es wurde dann plötzlich teilweise noch zum Kammerspiel und es war einfach toll.
Nehmen Sie mich doch mal mit auf die Bühne. Ich bin ja mal auf der anderen Seite. Kurz bevor der Lappen hochgeht, wie riecht es dann auf der Bühne? Riecht das nach Angstschweiß, nach Vorfreude oder kommt allen so das Adrenalin aus den Ohren, dass man das alles nicht merkt? Ist das ein Arbeitsplatz dann irgendwann mal ab der 5. Vorstellung?
Ja, das sollte nicht sein. Ich habe mir immer gesagt, wenn das irgendwann mal zur Routine wird, dann ist Zeit, dass ich aufhöre. Wenn ich den Spaß dran verliere, wenn ich mein eigenes Engagement da nicht hineingebe und den Willen, jetzt mache ich es nochmal, heute probieren wir das, heute mache ich das anders. Und diese Phrase möchte ich heute mal so singen. Oder da schaue ich so, da war eine tolle Verbindung mit dem Kollegen, was mache ich denn da heute? Also es ist eigentlich wie ein Kind, das auf den Spielplatz darf oder ein Pferd, das auf die Rennbahn darf und das machen muss. Natürlich ist man aufgeregt, weil man will das Beste geben. Und vor allem, also klar, jeder ist anders, jeder Künstler ist anders. Mancher hat schwer mit seinen Nerven zu kämpfen. Mancher hat gesundheitliche Probleme an dem Tag und muss sich um andere Dinge kümmern in dem Moment. Aber am Schluss, es zählt immer, was dann rüberkommt. Und da ist jeder dabei, denke ich doch, mit allen Kräften das Beste zu schaffen, dass wir das gemeinsam machen.
Geht Ihnen dann jetzt noch die buchstäbliche oder sprichwörtliche Düse, bevor der Vorhang hochgeht? Oder stehen Sie da und sagen, was soll mir passieren? Ich bin Diana Damrau, ich mache das schon ein paar Wochen, ich weiß, wie das geht.
Nee. Es ist jedes Mal neu und es ist jedes Mal sich neu beweisen. Und es wird ja vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten nicht einfacher. Ich meine, man hat viel weniger Auftritte. Man hat, wie soll ich zum Beispiel, ich plane mit Helmut Deutsch Liederabende jetzt Mitte März. Ja, er sitzt in Wien. Einen Pianisten hier zu mir nach Hause zu kriegen, ist auch eine Sache der Unmöglichkeit. Helmut Deutsch zum Reisen, der hat auch natürlich noch andere Dinge zu tun, als jetzt noch in die Schweiz zum Proben zu kommen. Wir werden wahrscheinlich uns nur kurz vor dem Konzert treffen, falls eines von den 5 Konzerten dann stattfindet. Also ich weiß es nicht. Also es ist, wie gesagt, es ist, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, es ist echt schwierig.
Weil Sie gerade Helmut Deutsch erwähnen, ich habe mal mit ihm ein Gespräch gehabt und er hat so viele lustige Sachen erzählt über Liederabende und Sängerinnen und Sänger und was da alles so passieren kann, vorher und nachher. Und dass ich glaube, Hermann Prey hat gesagt, das ist nicht zu tief, das ist Ausdruck und so.
Also, ja, ja.
Also der ist, glaube ich, sehr hart im Nehmen, was das angeht, wenn er da Sängerinnen und Sänger neben sich hat, weil Liederabend ja doch nochmal eine ganz andere Nummer ist als die Oper, denn da macht man sich also auf eine andere Form nackt bei so einem Liederabend. Aber das können Sie inzwischen auch ganz gut, habe ich das Gefühl, und hinterlässt keine bleibenden Schäden bei Ihnen.
Mit Helmut habe ich immer viel, viel, viel Spaß. Es ist immer er ist immer sehr inspiriert, der bringt dann manchmal Kommentare, dass man einfach nur noch umfällt. Also es passt wunderbar mit Helmut. Und klar, Lied ist was ganz Besonderes. Und jetzt in dieser Zeit, jetzt habe ich natürlich vor, auch ein neues Programm zu machen. Jetzt habe ich mich die letzten Wochen, Monate schon wirklich eingehend damit beschäftigt, was will ich denn singen?
Und was wollen Sie denn singen?
Schumann, Frauen, Liebe und Leben.
Oh.
Und spanische Lieder.
Oh. Das ist schon fortgeschrittene dann.
Ja, und nun ja, und Richard Strauss. Hm.
Na gut.
Schumann, Strauss und spanische Lieder. Ja, und habe jetzt da, ja, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt in dieser Zeit, viele sagen Frauen, Liebe und Leben, um Gottes Willen, das tiefe Zeug und das ist langweilig und das ist also antiquiert, die Frauenrolle und bla bla bla. Hm. Bla. Ich finde, Das ist so schön. Frauen, Liebe und Leben ist ein Zyklus von 8 Liedern von Robert Schumann. Es geht los mit Seit ich ihn gesehen und es endet mit Nun hast du mir den ersten Schmerz getan. Also wirklich das, ja, von der Verliebtheit über Heirat, Kinder, bis zum Tod des Partners. Hm. Es ist so tiefgehend, es ist so berührend. Und wenn man den Text liest, könnte man natürlich meinen, ach nee, ja, also die gibt sich ja vollkommen drein und ja, also passt nicht mehr in unsere Zeit. Nee, jeder, wenn man eine Verbindung eingeht, wenn man heiratet, denke ich, geschieht das aus Liebe, bei uns zumindest. Und in unserer Gesellschaft meine ich natürlich. Hm. Es gibt keine arrangierten Heiraten mehr oder ja, Frauen sind gleichberechtigt, erfordern das auch vom Mann. Und wenn man trotzdem diese Basis hat, passiert das genauso. Man verliebt sich Hals über Kopf und man fühlt tief. Und deswegen will ich diese Stücke singen. Natürlich auch, weil Corona uns zum Innehalten zwingt und uns viele Dinge vor Augen hält, von einem selber, um einen herum. Man merkt, was einem wichtig ist. Man wagt es vielleicht, hat vielleicht auch die Zeit, das mal zu sagen, ne? Dem anderen. Zeit für Kommunikation. Und für Liebe. Naja.
Wo Sie das gerade erwähnt haben mit den vermeintlich antiquierten Frauenrollen, da bin ich jetzt sofort bei Ihren Tudor Queens, also die, die Sie jetzt aufgenommen haben, die Donizettis, also die drei Königinnen, Maria Stuart, Anna Boleyn und Elisabeth die Erste. Ja, Erste, klar. Die Aufnahmen sind ja jetzt, glaube ich, schon von 2019 mit Papano zusammen. Aber wie bereiten Sie sich auf solche historischen Partien vor? Lesen Sie Biografien? Ich weiß gar nicht, ob damals schon The Crown lief auf Netflix.
Das wollte ich gerade sagen.
Nehmen Sie einfach die Partitur und sagen sich, ich nehme, wie es kommt. Wie läuft so Vorbereitung auf alte englische Königinnen?
Naja, ich meine, natürlich gibt es Literatur. Es gibt auch Wikipedia, wo ganz viel Begleitliteratur unten immer steht, im Index. Wo kommt das her? Also man kann wirklich tief forschen. Dann gibt es die wunderbaren Verfilmungen, mehr oder weniger geschichtlich eindeutig oder echt oder wie man sagen kann. Und natürlich muss ich mich dann auf die Oper konzentrieren und was der Komponist da zeigen wollte. Vor allem, jetzt gerade zum Beispiel bei Maria Stuarda von Donizetti, ist das so, dass er da ein Coup de Théâtre gemacht hat. Er hat die Begegnung, die es geschichtlich nicht gab, zwischen den beiden Königinnen, zwischen Elisabeth und Maria, die hat er zum Höhepunkt der Oper gemacht, wo dann die Maria richtig
Gas gibt,
explodieren kann. Ah, es ist wunderbar.
Also Sie scheinen besonders gern auf Bühnen durchdrehen zu mögen, habe ich den Eindruck.
Ja, Ratschlagen, Spagat auch, ja. Nein. Mich interessiert wirklich, was passiert mit den Frauen? In welcher Situation stecken sie? Wie gehen die damit um? Musik ist ja die Sprache der Gefühle. Und zu sehen, was dieser Mensch da gerade durchlebt, durchleidet, sich freut oder teilweise dran zerbricht, stirbt, das interessiert mich. Und ich denke, auch wenn Sie jetzt sagen, ja, die Königinnen, das ist ja schon viele Jahrhunderte her. Nee, es ist eigentlich immer noch gleich. Wenn man die Serie The Crown sieht, die ist ja wirklich toll, die habe ich auch verschlungen.
Super. Und
dann, gerade zur Zeit, als ich die aufgenommen habe, die drei Damen, habe ich The Crown angeschaut. Und zum Beispiel auch die Other Boleyn Girl, auch toll. Ich hab viel über Henry VIII gelesen. Es ist hochspannend, die Geschichte, aber die Probleme, also sagen wir mal so, es ist eigentlich immer gleich. Es geht immer um persönliche und politische Konflikte.
Und die Frauen leiden und die Männer sind immer schuld.
Nö, da ist auch die Krone schuld.
Okay. Stimmt das eigentlich, dass Sie sich für Lucia di Lammermoor mal in der psychiatrischen Klinik erkundigt haben, wie das eigentlich ist, wenn man wahnsinnig wird?
Ja, nur erkundigt. Ich habe mich nicht einweisen lassen. Ich dachte, das kommt jetzt von Ihnen. Nein, weil ich wollte wissen, Donizetti hat diese Wahnsinnsszene. Das ist eine ganz spezielle Wahnsinnsszene, weil er wirklich diese Pathologie darstellt. Es ist nicht ein Mädchen, das dann, also wie zum Beispiel Linda de Chamonix, die ist nur durch ihre Sorgen und die Situation so erschüttert, im Schock, dass sie kurz in eine Traumwelt abdriftet, aber wieder zurückgerufen werden kann. Und das passiert dann wunderbar. Der langsame Teil ist ein bisschen verrückt und ein bisschen sehnend meistens und sehr sanft und zart und oder weinend und verlangend. Und dann kommt die große Verzweiflung. Und und am Schluss kommt der Schuldige, das ist der Mann, der kommt dann zurück und dann verzeiht sie ihm alles und dann macht's Klick und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist die leichtere Seite des Wahnsinns in den Bekannte-Opern, wenn wir mal sehen. Aber Lucia ist anders.
Aber Lucia, wie lief das praktisch damals? Also haben Sie dem Arzt die Rolle vorgesungen und gesagt, ist das jetzt irre genug oder...
Nö. Ich wollte wissen, ist sie wirklich, was ist mit der Lucia? Ich vermute, die ist wirklich krank. Und dann hat er mir von Bipolarität erzählt. Dann habe ich diese Bipolarität gefunden. Das bedeutet, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, in einer auswegslosen Situation, in den Feind der Familie, in den Todfeind verliebt, dann das verstecken zu müssen. Die haben sich heimlich getroffen, sie und ihr Edgardo. Und dann von allen betrogen zu werden und dann quasi den Boden unter den Füßen hinweggezogen zu werden. Es kommt noch dazu, die Mutter, die Person, die Halt in einer Familie gibt, ihre Mutter ist tot. Sie ist den politischen Ränke spielen, weil es soll zu einer gezwungenen politischen Heirat kommen. Sie ist der Manipulation ihres Bruders ausgeliefert und allen drumherum, weil sie muss wie eine Königin quasi dienen. Und dann kommt Edgardo zurück und sie merkt, dass sie wirklich, da verliert sie den Boden unter den Füßen. Sie hat keinen Halt mehr und er verflucht sie auch noch und die Liebe. Er sagt, du hast die Liebe verraten, du hast uns verraten, du hast eigentlich alles verraten. Und dann bricht die Krankheit aus. Und dieser Wahnsinn, diese Pathologie entsteht quasi, wenn man zu einem Triggerpunkt kommt. Wenn die Spannung nicht mehr auszuhalten ist. Und das ist genau in der Musik zu sehen und zu hören. Und dann im Wahnsinn, wie ist so ein pathologischer Wahnsinnszustand? Es kommen Gedankenfetzen, Wortfetzen teilweise. Es kommen lange Pausen, es werden Sätze nicht fertig gemacht. Dann sprudelt es heraus, dann kommt plötzlich eine jähe Wendung von zärtlichen, man meint, die Person ist jetzt eingeschlafen und plötzlich springt die hoch und ist wieder ganz woanders. Also die Synapsen und alles, man hört das in Donizettis Wahnsinnsszene von Lucia.
Kam denn am Ende der Arzt in die Vorstellung und hat gesagt, ja, passt so?
Ja, er kam. Nee, aber er hat sich vorher natürlich auch die Noten besorgt, die Musik und war da auch voll mit dabei. Und das war ein wahnsinnig spannendes Erlebnis für mich.
Diese Rolle ist ja eine Paraderolle auch für Ihre Kollegin, Konkurrentin, weiß ich nicht, Edita Grubarová, die andere große Koloratursopranistin. Haben Sie sich eigentlich, gehen Sie sich aus dem Weg, sind Sie sich aus dem Weg gegangen, sagen Sie, es kann nur eine geben? Guckt man immer so aus dem Augenwinkel in der Zeit, in der Sie beide in diesem Universum unterwegs waren, was die andere so macht? Oder ist das, hier ist genug Platz für uns beide?
Na, hier ist noch Platz für viel mehr. Jeder, der diese Berufung in sich spürt, jeder ist ein Unikat und jeder muss raus, wenn das in ihm brennt. Und natürlich guckt man links und rechts, was hat der und der gemacht? Oh, wie geht die mit dieser Phrase um? Wow, okay. Ja, wie kann ich das für mich verwenden? Kann ich das? Nee, das geht bei mir nicht. Ich muss das aus mir heraus spüren. Und natürlich, ich habe Edita Grubarová so oft gesehen auf der Bühne, vor allem als Roberto Devereux, Elisabetta. Boah, genial, genial. Ich kenne sie auch persönlich. Ich war, als ich Maria Stuarda gesungen habe, habe ich sie auch mal besucht und wir haben ein bisschen gesungen. Ich denke, man darf da keine, das kann man nicht mit jedem machen, klar. Aber Edita Grubarová ist wirklich ein großzügiger Mensch und eine wunderbare Künstlerin. Und ja, ich meine, besser, schlechter, was das ist irgendwie, wieso müssen wir denn allem irgendwie immer sowas aufdrücken? Und ich bin der Beste. Sobald ich denke, ich bin die Beste, dann geht's den Berg runter. Weil dann limitiere ich mich selbst, dann bin ich nicht offen und ich muss weich und offen sein, um das alles durch mich durchzulassen und das mit Liebe geben, mit Liebe und mit der Seele singen. Darum geht's. Und ich denke, das haben viele spüren das aber auch nicht. Das geht auch.
Wenn Sie diesen Beruf so machen, wie Sie ihn machen, jetzt mal eine ganz praktische Frage. Konnten Sie in den letzten Monaten privat, persönlich Musik hören? Also mir fiel das unglaublich schwer, weil ich weiß, wie es geht, wie es klingt, wenn man das im normalen Kontext serviert bekommt. Und ich habe mich da eher nicht ferngehalten, aber mir war nicht danach. Ich weiß nicht, wie war das bei Ihnen?
Ja, ich meine, es gibt ja zwei Seiten bei mir, die ausübenden Künstlerinnen, aber eben auch die sagen wir mit blöden Namen, Konsumenten. Ich habe mir nicht viele Streamings angesehen. Ich habe mir den Streaming von Pelléas et Mélisande in Genève angesehen. Das ist jetzt noch bis zum 31. auf der Website.
Ja.
Unglaublich schön. Abramowitsch, dieses Stück eben auch mit seiner ganzen Tiefe und wo es um alles geht, immer aktuell, um die Kommunikation und unsere Hemmungen und das, unsere Mauern, die wir um uns drumherum bauen und die Unfähigkeit miteinander wirklich zu kommunizieren. Aber ganz egal, das habe ich mir angeschaut und das war das Gesamtkunstwerk auf eine andere Art, aber wow, toll, schauen Sie rein.
Naja, habe ich mir auch noch vorgenommen.
Ja, ich habe für mich selbst, sagen wir, ein bisschen Frieden gefunden am Anfang im Frühjahr, als das losging mit der Pandemie, indem ich wieder meinen Mozart herausgeholt habe und Händel und Haydn und Bach und habe
Grundnahrungsmittel.
Grundnahrungsmittel, genau. Und dann, wenn ich Angst habe, wenn ich down war, dann bin ich, Gott sei Dank, wir hatten die Möglichkeit, einen Garten zu haben und bin ich raus in den Garten, habe mir Schuhe ran und habe mir Heavy Metal auf die Ohren und bin fünfmal im Kreis gerannt, bis ich den Kopf und die Nerven, die Angst oder was alles in einem aufkommt, was diese Zeit mit einem macht, um das für mich verarbeiten zu können. Dazu ist ja Musik da. Musik ist Medizin, man muss sie richtig anwenden. Und vor allem Schönheit heilt. Deswegen bin ich auch immer wieder, ich habe nicht viel Heavy Metal gebraucht, deswegen bin ich immer wieder.
Also dann doch mehr Mozart gebraucht.
Zu meinem Mozart und zu meinem Richard Strauss. Und habe mich in die Capriccio-Gräfin vertieft, habe mich um meine Kinder gekümmert, habe mich um meine Familie gekümmert, habe mich vor allem um meine Stimme gekümmert, um zu sehen, ja, es diese ganze Zeit vorher, mir ging es jedenfalls so, ich war irgendwie wie nicht ausgebrannt, aber es war so schnell alles und ich konnte gar nicht mehr so tief arbeiten, wie ich es früher getan habe.
Ich habe von mehreren Künstlern, mit denen ich gesprochen habe, über dieses Thema immer wieder gehört, Variationen von, ich weiß nicht mehr, wer ich eigentlich bin, wenn ich nicht singen, spielen, auftreten kann.
Ja, das auch. Aber ich habe es, man drohte doch schon vorher, wenn es zu viel ist, droht das sogar verloren zu gehen. Und man fragt sich, warum, was ist denn los mit mir? Und es tut eigentlich gut, diese Zeit zu haben, zu denken, in sich zu gehen, tiefer zu gehen, mal gucken, oh, was ist denn bei mir los? Mal zum TÜV. Ne? Das Auto muss auch zum TÜV. Das kann nur nicht nur dauern. Volle Kanne auf der Autobahn fahren. Und man kann nicht jeden Tag erwarten, ja, so gut, das ging doch gestern auch, also geht heute auch. Und das kannst du vielleicht ein paar Jährchen machen und irgendwann wird mal ein Schräubchen locker und ein Kabel ist durch und das Öl sollte mal gewechselt werden und so ist das. Ich rede jetzt da ganz praktisch, aber so ist das beim Instrumentalisten und beim Sänger genauso. Beim Sänger noch schlimmer, weil man merkt es nicht. Es geht schleichend vor sich und es tut gut, wirklich sich damit wieder zu befassen und auch vielleicht damit zu befassen, was will ich denn eigentlich? Wo will ich das noch? Passt das noch zu mir? Und so kann man diese Zeit im Lockdown auch verbringen. Und dann gleichzeitig Masken zu schneidern für die ganze Familie, ob sie sie tragen oder nicht. Und jungen Sängern zuzuhören, vielleicht ein paar Tipps zu geben. Ich meine, es war die Hölle los.
Weil Sie das gerade gesagt haben, mit passt das zu mir? Ihre Stimme ist ja, wie sie ist. Also aus der Koloratursopran-Nummer kommen Sie so schnell nicht wieder raus, aber gibt es hin und wieder mal so Anflüge von, ich würde so gern was anderes singen. Ich würde so gern, keine Ahnung, eine Aida singen, also eine Brünnhilde wird es nicht werden, aber nichtsdestotrotz bremst einen das womöglich auch, dass sie denken, ach verdammt, ich würde gerne mal eine ganz andere Stimmfarbe haben, eine ganz andere Rolle singen, aber ich kann halt nicht.
Nö, da muss ich auf die nächste Inkarnation warten. So ist das einfach. Nein, aber es gibt so viel Repertoire, es gibt so viele Dinge. Und wie gesagt, wenn man sich mit den Dingen richtig beschäftigt, hat man gar keine Zeit, sich irgendwas Blödes anderes zu wünschen. Es ist einfach so. Und ich denke, klar, man kann zum Beispiel eine Tosca zum Beispiel einmal singen, wenn man die Arie rausnimmt, weil es ist eine Arie, die nur um die Kunst und die Künstler weil es eine Arie einer Künstlerin ist, einer Sängerin ist, die in einer schweren Situation ist. Und zum Beispiel, früher haben das Sänger wie Erika Köth, Rothenberger, von den Männern genauso. Das war eine andere Tradition. Also da hat niemand es irgendwie schlimm empfunden, mal auch vielleicht eine Arie, die jetzt nicht gerade sein Fach ist, in ein Recital reinzunehmen. Aber es hätte sich natürlich keiner jetzt groß, die wären damit auch nicht auf die Bühne gegangen. Man muss sehen, so oder so, aber Schuster, bleib bei deinen Leisten oder ja, ich muss bei meiner Stimme, bei meinem Körper bleiben, sonst kriege ich die Quittung später.
Weil wir gerade das Fach erwischt haben, also wie das Leben so spielt, hier in Hamburg an der Oper ist, glaube ich, Anfang März eine neue Lucia geplant als Premiere. Das ist ja nun ihre Leib- und Magenrolle, eine von denen neben der Königin der Nacht und 78 anderen Rollen, aber dass Sie das hier in Hamburg singen, das wird jetzt bei dieser Runde nicht passieren, aber ich habe Sie in Hamburg noch nicht auf der Opernbühne gesehen. Warum eigentlich? Ist das Orchester Ihnen nicht gut genug? Sind die Regisseure doof? Ist die Gage zu niedrig?
Oh, Hamburg ist wunderbar. Ich hab dort Sophie im Rosenkavalier gesungen und ich habe Königin der Nacht dort gesungen. Das war leider alles. Ja, na gut, wie es eben so manchmal läuft.
Also Sie wollen höflich sein und sagen, andere Opernhäuser sind auch sehr interessant.
Sagen wir so, es haben sich halt, der Kalender ergibt sich. Ich bin aus dem bayerischen Süden und war in Mannheim, in Würzburg. Ich habe mich eigentlich immer in dieser Gegend aufgehalten, im südlichen Deutschland. Mit der Königin der Nacht kam ich schon herum. Da habe ich ja fast alle deutschen Staatstheater, außer Stuttgart, alle deutschen Staatstheater als Königin der Nacht besungen, während meiner Königinnenzeit. Und so hat sich einfach eine Bindung zu, vor allem zu München, aber dann auch zu Wien schnell und zu London entwickelt.
Jetzt könnten Sie noch sich einen Widerspruch ausdenken, wenn ich Ihnen sage, Hamburg ist nicht Ihre Liga.
Nein.
Okay.
Wir sind alles Musiker und wir kommen alle zusammen. Und wenn wir zusammenkommen, dann machen wir das Beste draus. Und ich würde gern mal wieder in Hamburg singen.
Ich werde es mal weiterleiten. Vielleicht hört ja jemand zu.
Ja, es war zum Beispiel eine La Traviata geplant, aber das war eine Fehlplanung seitens meines damaligen Agenten, von der ich nichts wusste. Und insofern kam in Hamburg leider nichts zustande, weil ich schon einen anderen Vertrag hatte.
Okay.
Und das sind auch, es ist gefährlich. Man muss überall dabei sein und überall aufpassen, damit die Dinge auch richtig laufen.
Jetzt kommen wir zum Abschluss, der sich naht, nochmal zu den wirklich wichtigen Dingen, nämlich es gibt einen Asteroiden, der nach Ihnen benannt ist, der Asteroid 33034. Konnten Sie sich den aussuchen? Haben Sie so eine Besitzurkunde oder wie lief das? Gibt es da einen Taufschein? Oder ruft jemand an und sagt, und übrigens, der Asteroid heißt jetzt so wie Sie?
Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich sagen. Ich habe vor ein paar Jahren hat mir ein Astronom geschrieben und ich habe das dann auf die Seite gelegt, weil es hieß, ja, wir sprechen darüber und ein Asteroid mit ihrem Namen. Ich dachte vielleicht, es ist ein Witz oder so. aber eben vor ein paar Monaten haben wir dann entdeckt, ja, der ist wirklich nach mir benannt.
Das Schöne ist, ich habe mal nachgeschaut, er hat einen Exzentrizitätswert von 0,1555. Das ist irgendwas, was mit der Größe der Bahn zu tun hat. Also Sie sind jetzt auch, was die Exzentrizität angeht, genau vermessen worden gewissermaßen.
Okay, dann bin ich ja gespannt, wo ich da kreise.
Ja,
im Kleinen oder im Großen? Ich meine, das Spektrum geht ja bis in den Wahnsinn, nicht wahr?
Ja, sehen Sie.
Oh weh. Nee, aber ich musste mich da eigentlich mal richtig bedanken. Und natürlich ist es Wahnsinn. Edda Moser wurde mit der Königin der Nacht ins Universum geschossen. Und meine Königin der Nacht kriegt einen, ja, es ist halt doch die sternflammende Königin, nicht wahr?
Hm. Ja.
Wenn man das sieht.
Passt. Zum Abschied oder zum Schluss nochmal die letzte Frage, nämlich wie geht für Sie der Satz weiter, in 10 Jahren bin ich?
Ups. Moment, ups. Wie alt bin ich denn? Da muss ich erst mal rechnen.
34, glaube ich.
Genau, ab 50 rechnet man da dann rückwärts. Ne? In 10 Jahren bin ich. Ja, hoffentlich noch nicht Oma, weil die sind dann noch zu klein. Aber hoffentlich auch noch nicht die Hexe in Hänsel und Gretel, weil das wird meine letzte Rolle auf der Bühne sein.
Okay, das ist hiermit jetzt notiert. In ungefähr 70 Jahren sprechen wir uns dann nochmal. Super.
Naja, aber vielleicht bin ich dann schon die komische Alte. Mal schauen. Aber jetzt grase ich noch die Gräfinnen und Marschallinnen ab und vielleicht noch ein bisschen Mozart und ein paar kleine Belcantos, aber nur noch ausgewählt und viel Lied und vielleicht bin ich dann auch mehr Lehrerin, weil ich denke, wir haben als Künstler doch die Aufgabe, das weiterzugeben. Und man sieht, es gibt so viele junge Menschen, die Opernsänger werden möchten, die das durchblickt und durchfühlt haben und die diese Berufung fühlen. Und wir müssen die traditionellen Gesangsschulen weiterführen. Wir müssen, vielleicht gehe ich sogar in die Kulturpolitik, ich weiß auch nicht, was ich mache, aber es muss sich was tun. Vielleicht bin ich, keine Ahnung, vielleicht gründe ich eine neue Musikhochschule. Hm. Es muss für die Gesangsausbildung muss sich was ändern. Es müssen, wie gesagt, es muss rundum ausgebildet werden. Nicht nur eine Stunde Hauptfach in der Woche. Das ist ein Witz. Wir müssen jeden Tag mindestens 2 Stunden Gesangunterricht bekommen als junger Student. Und alles, was drumherum ist. Deswegen wollte ich auch studieren. Es ist eine komische Geschichte. Es war nie zuvor da in Deutschland. Meine Lehrerin hat einen Lehrauftrag für mich erhalten an der Musikhochschule in Würzburg.
Mhm.
Und damit sie mich weiter unterrichten kann. Und aber sie sagt, da sagte man zu mir, wollen Sie nicht bei Ihrer Lehrerin bleiben? Sie sind auf dem richtigen Weg. Es ist ganz, ganz wichtig. Natürlich, das ist das Allerwichtigste, dass der Weg für die Stimme stimmt. Aber ich sagte, ja, aber ich muss doch ein Diplom haben und ich möchte alles lernen, was dazukommt. Tanzen, Musikgeschichte, Italienisch, Schauspiel. Wie soll ich denn das lernen? Ich bin nicht Krösus, meine Eltern, es geht nicht. Und es darf nichts Elitäres sein und bleiben. Es ist noch ein bisschen elitär, weil es ist einfach unglaublich viel Zeit und dann hat man wieder wunderbare Lehrer, die dann sagen, okay, ja, zahl mir eine Stunde, kriegst du 10 dafür. So war das früher. Ich bin dann einfach mit dem Zug, ich habe gearbeitet in den Ferien, ich bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren und habe bei meiner Lehrerin zu Hause weiter Unterricht genommen, weil eine Stunde Hauptfach nicht reicht. Um diese Tiefe, um dieses sich selber finden überhaupt zu ermöglichen.
Auf jeden Fall glaube ich, wir werden weiter von Ihnen hören. Also die Gefahr, dass Sie in 10 Jahren weg sind, die ist sehr, sehr klein, was das angeht, was das Engagement dafür angeht und für den Beruf und für alles, was damit zusammenhängt.
Und ja, vielleicht wird das Singen leiser, aber die Sprechstimme wird lauter. Da kommt dann die Eliza Doolittle wieder durch.
Was für ein Schlusswort.
Es geht nicht hier.
Also tausend Dank. Es war wirklich toll. Es hat Spaß gemacht. Das müssen wir öfter jetzt machen. Und wenn Sie das nächste Mal hier in Hamburg auf der Bühne sind, dann winke ich mal rüber. Passen Sie weiter auf sich auf. Ich hoffe, dass das klappt mit dem Strauß. Und wir sehen uns dann auf irgendeiner Bühne demnächst, hoffentlich. Schönen Tag.
Jawohl.
Vielen Dank.
Ja, Ihnen auch schönen Tag. Alles Liebe. Gesund bleiben. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.